dieser Woche aber, also heute, möchte ich diese Einführung, die ich letztes Mal gemacht habe, fortsetzen, um eine gewisse Perspektive zu geben, eine weitere Perspektive darauf, was ich vorhabe zu machen. Und zwar, letztes Mal haben wir gesprochen über die Geschichte der Utopie von Plato bis heute, politische Utopie in erster Linie. Und es ging darum, dass die Grundfrage des Diskurses, mit der der Diskurs über die Utopie startet überhaupt, gestartet hat bei Plato und dann startet immer wieder Renaissance, Neuzeit und auch heute, ist die Frage nach der Natur. Das heißt, was liegt in der Natur der Sache, was liegt in der Natur des Menschen, was liegt in der Natur der Gesellschaft, was ist die Natur unserer Bedürfnisse im Unterschied zu unseren Leidenschaften, was sind wesentliche Strukturen der menschlichen Kommunikation jenseits der Konventionen, die praktisch im Kulturbereich, zivilisatorischen Bereich diese Kommunikation beherrschen und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, die Frage immer war gestellt als die Frage nach der Natur und der Suche nach diesen wesenhaften, naturgegebenen Grundverhältnissen oder Grundmuster oder Grundbedingungen der menschlichen Existenz, der gesellschaftlichen Existenz und der Kommunikation. Und die Utopie war nichts anderes als Projekt, politisches oder psychologisches oder erzieherisches oder wie auch immer, Projekt einer Annäherung der Gesellschaft, wie sie ist, an dieses naturgegebene Ideal. Und dieser Begriff der Natur, unser Verständnis der Natur, wissenschaftlich oder wie auch immer, hat einen gewissen Wandel erfahren, sicherlich von Plato bis heute. Und ich habe versucht, in großen Zügen diesen Wandel zu skizzieren, letztes Mal. Und wir kommen wieder dazu, wenn wir dann weiter konkrete Texte lesen und mit ihren Strategien auseinandersetzen. Was ich aber vorher noch thematisieren möchte, denn das wird auch ein wichtiges Thema für uns sein, das ist die künstlerische Utopie. Die Frage nach der künstlerischen Utopie und der Utopie in der Kunst. Nun ist das, diese Frage ist aus strukturellen Gründen für uns interessant, ja? Weil man in der Kunst des 19. und zunehmend 20. Jahrhunderts, aber auch heute, ständig über utopische Projekte in der Kunst spricht, nach der Utopie fragt in der Kunst, wie ich schon erwähnt habe, so etwas wie eine Utopia Station errichtet ja bei einer Biennale. Und überhaupt liest man irgendwelche Kunstkritiken heutzutage auch in großen Feuilletons, sogar in der FAZ, dann irgendwann steht immer der Satz, der Autor vermisst eine Utopie einfach bei dieser oder jener Ausstellung. Das heißt, sozusagen die Forderung an den Künstler, an die Kunst, eine Utopie zu entwerfen, ein Vehikel, ja, für eine Utopie zu sein, ist heute mehr oder weniger allgegenwärtig und quasi selbstverständlich. Ja. Irgendwie meint man quasi automatisch, ja, dass die Künstler so etwas wie eine Utopie entwerfen sollten, könnten oder sogar das unabsichtlich tun, ja, wenn sie überhaupt den Wert schreiben. Ich möchte in diese Problematik einführen, mit der wir auch später uns auseinandersetzen werden, wiederum Und zwar einfach ausgehend aus dieser Prämisse, die wir letztes Mal besprochen haben, nämlich dass die Utopie oder Utopiebegriff verweist auf die Natur. Von Plato bis Ökologie, ja, bis Grüne Partei. Verweist auf die Natur. Weil die Utopie ist immer, wie gesagt, dieses Verhältnis zur Natur entscheidend. Und das bedeutet, dass Jahrtausende lang, bis vor kurzem und inklusive Grüne Partei heute, das kann ich Ihnen versichern, als jemand, der damit ein bisschen zu tun hatte, auch in Diskussionen mit den Leuten, lehnt der klassische Begriff der politischen Utopie die Kunst grundsätzlich ab. Und zwar aus einem einsichtigen Grund, ja. Weil die Kunst nichts anderes ist als etwas Artifizielles, ja, eben Künstlerisches. Ja, Künstlerisches bedeutet Artifizielles. Sie fragt, was ist der Gegensatz zur Natur? Also wenn wir sagen Natur, ja, Natur ist das, was wir anstreben. Was ist Gegensatz zur Natur überhaupt? Dann die erste Antwort, die einfällt, ist Kunst. Weil Kunst ist sozusagen der Ort der Artifiziellen schlechthin. Also Ort des Unnatürlichen schlechthin. Ja, oder Einzelnatürlichen. So wurde es auch gesehen von Apakan und Plato, wie Sie alle wissen, hielt die Vertreibung der Künstler aus der Utopie als absolute Grundbedingung und überhaupt verboten künstlerische Tätigkeit als Grundbedingung Errichtung eines jeden möglichen, einer jeden möglichen utopischen Ordnung. Das Gleiche gilt ja nicht nur für Rousseau, der sozusagen der zweite große Anlauf gemacht hat in der Neuzeit. Er formuliert sehr präzise, er meint, dass die Künste reflektieren Leidenschaften und Konventionen jenseits der Bedürfnisse. Ja? Es gibt kein Bedürfnis in Bezug auf die Künste. Ja, nicht wahr? Die Künste brauchen wir nicht, sie sind nicht notwendig. Das heißt, sie gehören nicht in die Natur ursprünglich, sondern die Künste ergeben sich daraus, dass wir etwas mehr wollen, ja, etwas mehr wollen, als die Natur als Bedürfnis in uns hineingelegt hat. Ja, nicht wahr? Die Natur hat uns bestimmte Bedürfnisse und das ist der Hunger und das ist der Durst und das ist der sexuelles Bedürfnis und das ist das und das ist jenes. Und die dürfen wir und sollen wir ja auch befriedigen in einer uns angemessenen Gesellschaft und uns angemessener Form. Aber wie entsteht ja dann die Kunst überhaupt? Ja? Wo liegt der Unterschied? Wo liegt der Erstehen? Es liegt dort, wo ich Gutes essen will und nicht nur essen. Das ist die Differenz, in der die Kunst überhaupt entsteht. Ja, die Kluft zwischen einem Essen schlechthin und einem guten Essen. Wo ich nicht sexuelles Verlangen befriedigen will, sondern sinnliche Erfahrungen machen will. Ja? Oder so etwas in der Richtung. Wo ich nicht nur mein Durst befriedige, sondern nach der Marke des Weins frage und so weiter und so fort. Wo ich nicht nur einen Raum schaffe, wo es warm ist in der Kälte und Raum, wo es kalt ist in heißer Zeit, sondern beginne die Wände und was auch zu malen und frage, ob dieses Domizil auch hübsch aussieht. Ja? Das heißt, wo ein Überschuss und gleichzeitig eine Pervertierung der Grundbedürfnisse stattfindet. Ja? Wo diese Grundbedürfnisse sozusagen umgeleitet werden in die Leidenschaften. Diese Leidenschaften, sagt sowohl Plato wie auch in einer verschärften Formulierung, diese Leidenschaften aber basieren auf einem Wettbewerb. Ja. Das heißt, solange ich nur so viel esse, dass ich sozusagen meinen Hunger befriedige oder so viel trinke, dass mein Durst befriedigt ist, oder so viel Sex habe, dass mein sexuelles Verlangen stillt und so weiter, ist alles in Ordnung. Und mich interessiert auch wenig, was die anderen Leute dabei tun. An dem Moment, an dem ich aber frage, ob mein Essen gut ist, ob mein Sex gut ist und meine sinnliche Erfahrung bietet und so weiter und so fort, beginne ich diese Verlangen mit anderen Arten der Befriedigung zu vergleichen. Denn es gibt überhaupt keine andere Möglichkeit zu ermitteln, ob das Essen, das ich esse, gut ist oder nicht, als wenn ich dieses Essen mit anderen Essen vergleiche, das andere Leute zu sich nehmen. Dann sage ich, die Paläste der französischen Könige sind irgendwie schmücke und schicke, ja, und sehen besser aus als zum Beispiel mein Haus, ja, oder zum Beispiel das Haus meines Königs, ja, wenn ich zum Beispiel aus einem Land komme, wo die Architektur noch nicht entwickelt ist. Also unternehme ich irgendetwas, ist es meistens Krieg hier, nicht wahr, genug Geld zu rauben und sozusagen anzuhäufen, um so etwas Schönes, Schmuckes, cool aussehendes und so weiter zu errichten, wie das, oder sogar mehr, ja, als das, was ich mal so gesehen habe, wenn ich Rom oder Paris mal besucht habe. Das heißt, wenn Utopie eine friedensstiftende Lebensweise ist, und sie ist eine friedensstiftende Lebensweise, weil, sagt Rousseau, der Mensch, nicht wahr, wenn er über seine Bedürfnisse nicht hinausgeht, eigentlich keinen Grund hat, andere zu bekriegen, schon deswegen nicht, weil er sich mit anderen nicht vergleicht. An dem Moment, an dem er beginnt, sich mit anderen zu vergleichen, beginnt er Neid und Abneigung gegen diese anderen zu entwickeln, weil er sofort feststellen muss, dass ihm schlechter geht als einem anderen, und beginnt sie zu bekriegen, oder falls er sie nicht bekriegen kann, fühlt sich frustriert und unglücklich. Ja? Nicht wahr? Ich glaube, ich habe in einem anderen Zusammenhang das erzählt. Ich habe eine Weile sozusagen die Funktion des Rektors der Akademie der Schönen Kunst in Wien bekleidet oder erfüllt oder was auch immer. Und hatte sehr viele Mitarbeiter, also 300 oder mehr. Und die haben alle Termine bei mir bekommen, um sich zu beklagen. Das ist auch generell in der Kultur. Und das war irgendwie normal, aber irgendwann ist zu mir gekommen so eine junge Dame, die in der Verwaltung gearbeitet hat, mit so einer dicken Mappe, mit vielen Abbildungen, Zeichnungen, Fotos, Dokumentation und so weiter. Und ich habe zunächst einmal gedacht, das ist so eine künstlerische Arbeit. Das war im Grunde eine künstlerische Arbeit. Aber das war eigentlich ein illustrierter Beweis dessen, dass ihr bei jedem möglichen Vergleich schlechter geht als allen anderen. Zum Beispiel, sowohl im österreichischen wie auch im europäischen Durchschnitt hatte sie in ihrem Zimmer weniger Kubikmeter zum Atmen als alle anderen junge Frauen in ihrem Alter, ja, und mit ihrer Ausbildung. Also sie hat in 3 oder 4 Jahren eine unglaubliche Leistung vollbracht. Sie hat anhand der verschiedenen EU-Dokumenten von der Europäischen Kommission und auch österreichische Statistik und so weiter tatsächlich ermittelt, wie andere junge Frauen mit ihrer Bildung, ihrer Situation, Lebensverhältnissen und so weiter, so durchschnittlich leben. Und musste feststellen, sie lebt entweder an der unteren Grenze oder schlechter. Aus verschiedenen Gründen. Ja. und so. Und ich habe das alles systematisch dargestellt. Es war wirklich eine langjährige Arbeit. Und ich habe sie am Ende dieser Vorstellung, die mich absolut fasziniert hat, gefragt, was wollen Sie eigentlich? Ja, so, was ist Ihr Vorschlag? Und da hat sie eine geniale Antwort gegeben. Sie hat gesagt, im Grunde will ich nicht, ich will nur, dass Sie als Rektor sehen, wie schlecht es mir geht und wie unglücklich. Sozusagen, das war ein rein künstlerischer, ästhetischer Akt eines Vergleichs. So wie wenn man sozusagen eine Ausstellung macht über sozusagen das Leiden des Künstlers, ja, von Van Gogh. Ja. Er will im Grunde nichts anderes, als zu zeigen, dass er sein Leben lang gelitten hat. Ja. Ja, im Grunde hat er gar keine andere Aufgabe. Das heißt, die Kunst entsteht aus einem Lebensbedürfnis. Aber dieser Lebensbedürfnis selbst wird als pervertiert, nicht wahr, als pervertiert diagnostiziert, weil dieses Lebensbedürfnis basiert auf Ehrgeiz, Neid, und Ehrgeiz und Neid sozusagen sind verankert im Vergleich. Und Kunst ist nichts anderes als Medium einer solchen Vergleichs. Also wenn ich mit Kunst beginne, beginne ich zu vergleichen. Und sagen, es ist besser, es ist schlechter, es ist schöner, es ist hässlicher, es ist roter, es ist gelber, ja, und so weiter und so fort. In dieser Situation schaffen wir einen Raum, in dem Kriege letztendlich entstehen. Deswegen die Abschaffung der Kunst. Wie kann man unter diesen Bedingungen so etwas wie eine Künstlerutopie entwickeln, ja? Es ist paradoxal, dass auf der einen Seite sozusagen die Ablehnung der Kunst im Begriff der Utopie selbst mit enthalten ist. Wir können die Utopie nicht anders denken als durch diese Kunstablehnung. Sie lässt sich einfach anders nicht formulieren. Auf der anderen Seite haben wir diese Forderung nach der Utopie in der Kunst, durch die Kunst, und als Kunst, ja, letztendlich. Das versuche ich jetzt zu zeigen, wie es dazu gekommen ist. Und ich verwende schamlos einen Text, den ich mal schon vorgetragen habe, der ist zwar nicht publiziert, aber gerade vor anderthalb Wochen habe ich ihn vorgetragen, und zwar bei einem Workshop über Wagner. Ein Workshop, das von Slavoj Žižek organisiert worden war in Düsseldorf. Und die Fragestellung war eben Wagner als Ort der Entstehung der künstlerischen Utopie. Es ist nicht unplausibel zu behaupten, dass Wagner derjenige war, der sozusagen das Projekt der künstlerischen Utopie als erster formuliert hat und eingepflanzt hat in die Köpfe seiner Zeitgenossen. Wir finden auf jeden Fall die Idee einer autonomen künstlerischen Utopie als geschlossenes Projekt vor Wagner eigentlich nicht. Wenn wir auch viele Elemente auch viel früher finden, ja klar, beginnen sogar in der Zeit der Renaissance. Allerdings eben mit Wagner beginnt sozusagen Systematisierung dessen. Und ich versuche das ein bisschen in veränderter Form zu wiederholen, und zwar in der Form, die sozusagen vor allem die Antwort gibt auf diese Frage des Verhältnisses zwischen Kunst und Natur und wie dieses Verhältnis formuliert werden soll, damit so etwas wie eine künstlerische Utopie überhaupt als Möglichkeit, als Option entsteht. Das ursprüngliche Projekt von Wagner war, wie Sie alle wissen, das Projekt des Gesamtkunstwerks. Und er formuliert dieses Projekt unmittelbar nach der Niederlage der Revolution von 48. Das heißt in den Jahren 49, 50. In einem charakteristischen Text Kunstwerk der Zukunft schon dieser Text, schon dieser Titel, ja, war eine Zumutung und eine Innovation für diese Zeit. In vielerlei Hinsicht, wenn man diesen Text liest, sieht man Parallele zu Schriften von Marx in erster Linie aus den gleichen Jahren 1949. Das heißt, es handelt sich um eine Reflexion der Leute, die unmittelbar engagiert worden waren in der Revolution. Wagner war sehr, sehr engagiert als Kämpfer in der Revolution von 1948. Und sozusagen die Schlüsse ziehen, bestimmte Schlüsse ziehen aus ihrer Niederlage und ein Alternativprojekt vorlegen wollen. Und nämlich beginnt Wagner sein Text über das Gesamtkunstwerk, Kunstwerk der Zukunft, mit einer radikalen Medienkritik. Würden wir heute sagen. Er sagt ab und zu auch Medien eigentlich, aber meistens Kunstgattungen und Kunstarten. Er sieht nämlich den Grund dafür, dass die revolutionären Bestrebungen, beginnt damit praktisch, die revolutionären Bestrebungen in der heutigen Gesellschaft zu keinem Erfolg führen und zu Niederlage führen müssen, sieht darin, dass, und das ist ja traditionell zunächst einmal, dass die Gesellschaft eine künstliche und künstlerisch dominierte geworden ist. Aber das ist eine sehr klare Formulierung, die er mit der beginnt. Er wiederholt typische rousseauistische Positionen, wo er sagt, nur der Mensch, der hungert, durstet und kein Geld hat, ist ein guter Mensch. Und wenn wir alle arm sind, dann überleben wir schon. Weil Durst und Hunger machen uns erfinderisch. Und die Erfindungen, die wir machen, um zu überleben, sind die einzigen interessanten und schaffen das Neue. In der Kunst entsteht aber nichts Neues. In den Künsten wird nur verglichen eine Art des Luxus mit anderen Art des Luxus. Und es ist in beiden Fällen Luxus, ja, und wenig ergiebig. Die Menschen müssen zurück in absolute Armut versetzt werden, also in eine absolute Lage, in der sie nur ihre minimalen Bedürfnisse erfüllen können und erfüllen müssen, damit so etwas wie Erfolgsgeist, wahre Kunst, die darin besteht, diese Bedürfnisse zu erfüllen, entsteht und so weiter und so fort. Wie kann man das aber machen? Das kann man aber nicht machen in einer Gesellschaft, die von einer bestimmten Kunst dominiert wird, von einem bestimmten Kunstbegriff, weil dieser Kunstbegriff strukturell die Rückkehr zu Utopien verstellt und verunmöglicht. Was ist das ein Kunstbegriff? Dieser Kunstbegriff besteht in der Zersplitterung der Kunst in die Kunstgattungen. Oder Kunstmedien. Das heißt, wir haben Tanz, wir haben Singen, Gesang, wir haben Literatur, wir haben Drama, wir haben Malerei, wir haben Skulptur. Das sind alle voneinander strikt getrennte Gebiete. Diejenigen, die gut tanzen, können nicht gut singen. Diejenigen, die gut singen, können nicht gut malen und so weiter und so fort. Für jede Gattung und für jedes Medium gibt es Spezialisten. Lehrbücher, Schulen, wie diese Schule, wo man lernt, wie man mit dem Medium umgeht oder mit jenem Medium umgeht, auf eine professionelle Art und Weise, und zwar so, dass das, was man macht, der Natur oder der Beschaffenheit dieses Mediums entspricht. Also man fragt sich, was bedeutet, ein gutes Bild zu malen, entsprechend dem, was das Bild überhaupt ist. Das heißt, so ein Stück Leinwand und mit so vielen Farben und so weiter und so fort. Wie sozusagen wird etwas hergestellt, was in diesem Medium als gut heißen kann. Und da diese Frage unterscheidet sich grundsätzlich von der Frage, wie schreibt man einen guten Roman? Ja? Das heißt, wie sozusagen bearbeitet man als Künstler so eine Masse von Papier mit so einem Mittel wie Schrift, sodass im Endeffekt etwas entsteht, was sozusagen literarisch, handwerklich stimmig ist und als guter Roman gelten kann und so weiter und so fort. Das heißt, die Kultur basiert auf Trennung, Autonomisierung, Zersplitterung ihrer medialen Grundlage. Jedes Medium wird verstanden als völlig unabhängig und eigengesetzlich. Interessanterweise schreibt ja Wagner, genauso wie Marx, ja, nicht wahr, seinen Text nach der sozusagen Blütezeit des deutschen Idealismus. Und sowohl Schelling wie auch Hegel in erster Linie haben sie schon früher so etwas wie eine Deduktion der einzelnen Kunstmedien aus dem Geiste schon mal unternommen. Das heißt, sie haben immer schon die Frage gestellt, wie unterschiedliche Kunstgattungen, die im 18. und 19. Jahrhundert als völlig eigenständig und spezialisiert gedacht worden waren, wie können sie als Manifestationen verschiedener Aspekte des Geistes, verschiedener Stadien der geistigen Entwicklung gedacht werden, sodass sie so etwas wie eine geistige innere Einheit bekommen. Diese Einheit war aber nur eine gedachte Einheit. Das heißt, eine Einheit, die im Geiste, das heißt in einer kritischen Reflexion, hergestellt werden konnte. Genauso wie Marx fragt in seinen frühen Schriften, postrevolutionären Schriften, wie kann man die Einheit, die geistige Einheit der Gesellschaft, wie der deutsche Idealismus sozusagen angestrebt hat, so zu übersetzen, dass daraus eine materielle wird. So fragt man auch Wagner, wie kann man alle diese Medien so zusammendenken, dass auf materiellen Ebene, auf der Ebene eines konkreten diesseitigen innerweltlichen Ereignisses, diese Medien sich vereinen. Weil, sagt er, wenn die mediale Struktur der Kommunikation und die mediale Struktur der Kunst nicht vereint werden, kann auch Volk nicht vereint werden. Das, was die Revolution frustriert, ist die Kunst. Und Revolution wird durch die Kunst frustriert, weil es die Gesellschaft von Anfang an als in ihrer Kommunikationsmöglichkeit, in der Möglichkeit des Selbstgesprächs sozusagen, der Kommunikation mit sich selbst und eigene Vergewisserung grundsätzlich medial zersplittert ist. So dass diese Reflexion in verschiedenen Gattungen unabhängig voneinander stattfindet. Nur wenn man so etwas wie Gesamtkunstwerk schafft, das heißt, wenn man einen Raum sozusagen schafft, in dem alle Medien sich vereinen, entsteht der Ort, an dem auch die Gesellschaft in ihrem Ganzen sozusagen mit sich selbst ins Reine kommt. Kann sich in allen ihren Artikulationsmöglichkeiten manifestieren und sich als Gesamtheit reflektieren. Wie wird es dazu kommen, ist dann auch die Revolution im Grunde sogar überflüssig, weil diese Reflexion ist die Revolution selbst. Ja, an dem Moment, dass die Gesellschaft sich als Gesamtkunstwerk präsentiert, das heißt sich insgesamt einen Ort begibt, in dem alle Medien vereint werden, wird diese Gesellschaft quasi automatisch zu einer Einheit gebracht. Das heißt, im Grunde die Trennungen und Hierarchien werden aufgehoben und sogar transzendiert oder gar abgeschafft, die einen vorrevolutionären Zustand prägen. Das heißt, das Gesamtkunstwerk ist ein Projekt der Schaffung einer gesellschaftlichen Einheit durch eine mediale Revolution, das heißt durch eine grundsätzliche Neudefinition dessen, was die Medien sind, die wir benutzen zur Kunstproduktion. Damit aber es überhaupt möglich wäre, die Medien miteinander zu vereinen, müssen sie etwas haben, in sich haben, ja, nicht wahr? Das es ermöglicht, sagt Wagner. Ja. Das heißt, unterschiedliche Medien müssen einen gemeinsamen Ursprung haben, einen gemeinsamen Ausgangspunkt. Nur wenn sie diesen gemeinsamen Ausgangspunkt und diesen gemeinsamen Ursprung haben, können sie auch wieder vereint werden, in der Form der Rückkehr zu diesem Ursprung. Und dann sagt ja Wagner, und 80% der Schrift ist dem Nachweis dieser Tatsache, also dieser Aussage gewidmet, dass alle Medien nichts anderes sind als sozusagen Fortschreibungen, Erweiterungen, Autonomisierungen der menschlichen Fähigkeiten und Sinne. Das heißt, es ist für den Menschen überhaupt typisch, so etwas wie Bewegungen zu machen. Ja, ich sag, mit Händen, Beinen oder wie auch immer. Auch ab und zu hüpfen. Ja, nicht wahr? Und mit seinem Körper in verschiedener Weise zu biegen. Das ist der Ursprung des Tanzes. Der Tanz ist nichts anderes, sagt er, als die Forderung, dass die einzelnen Teile des Körpers sich unabhängig voneinander bewegen. Zum Beispiel nur die Beine, ja, oder nur die Hände, oder dann Kombination zwischen Händen und Beinen und so weiter und so fort. Das heißt, der Tanz beginnt mit der Analyse der Körperbewegungen, Kodifizierung der einzelnen Körperteile, Kodifizierung und Normierung der einzelnen Körperbewegungen. Im Endeffekt entsteht eine systematische Beschreibung dessen, was der Tanz ist, seine mediale Beschaffenheit nach. Was aber dabei übersehen wird, ist dieser vornormative, vorkodifizierte Zustand der körperlichen Bewegungen per se. So wie sie ursprünglich waren, bevor sie auf eine bestimmte Weise kodifiziert und perfektioniert worden waren. Klar, perfektioniert. Aber diese perfektionierte Autonomisierung lässt uns vergessen, dass eigentlich alle Tanzmöglichkeiten sind nicht nur im Körper da, sondern sie sind immer da gewesen. Ja? Sie wurden nur sozusagen nicht normiert und kodifiziert in eine gewisse Systematik. Das Gleiche gilt sicherlich für alles andere, ja? Zum Beispiel für Singen. Ja? Die Menschen singen halt, ich weiß nicht, ab und zu, ohne aufgefordert zu werden. Sie tun das vielleicht wenig professionell, aber sie tun das. Ja. Dann auch schreiben, ja, man schreibt irgendetwas oder spricht oder erzählt oder malt ab und zu irgendetwas, zum Beispiel wenn man zerstreut ist und so weiter, malt man irgendwelche Figuren, das wissen wir ja. Das wird alles sozusagen kodifiziert, ausgenommen, autonomisiert und als sozusagen eine Trennung unterworfen und Spezialistentum überverantwortet. Was das bedeutet? Das bedeutet nichts anderes, als alle Künstler ein Medium haben letztendlich, ein Urmedium. Das Urmedium ist der Mensch selbst. Ja, und zwar der Mensch als menschlicher Körper. Nicht als so etwas wie Geist der deutschen klassischen Philosophie, sondern der menschliche Körper mit seinen Sinnen, Erlebnissen, Fähigkeiten und Funktionen ist ein Grundmedium einer jeden Kunst. Und das Kunstsystem als solches ist nichts anderes als Autonomisierung, Erweiterungen, Separierungen dieser einzelnen Sinne und Fähigkeiten. Das heißt, das Gesamtkunstwerk ist nichts anderes als eine Rückkehr aller Medien zu ihrem Ursprung, das heißt zum Menschen, so dass der Mensch selbst wiederum einmal zum Medium aller Kunst wird. Also der menschliche Körper muss zum Medium aller Kunst werden. Und zwar nicht der Mensch als dieser oder jener Mensch, sondern der Mensch als Allgemeinmensch, ja, nicht wahr? Der Mensch als Volk, sagt Wagner, und Volk als Mensch. Also der völkische Makrokosmos muss mit individuellem Mikrokosmos infiziert werden in einem Körper, der Körper des Festes ist, ja, letztendlich, oder das Karnevals, würde man sagen, des Festes. Indem man sich einfach freut, ja, Spaß hat, ja, wie man heutzutage sagt, und sozusagen sich äußert, spontan, im Singen oder im Tanz oder im Malen oder im Schreiben oder im Erzählen oder was auch. Das wäre das Gesamtkunstwerk. Und diese Rückkehr wäre die authentische Revolution. Und damit man diese Revolution erreicht, muss man etwas bekämpfen und abschaffen, was nichts anderes ist als eine Medientheorie. Das heißt, eine Theorie, dass Medien unterschiedlich sind oder heterogen. Und das ist sozusagen der Grundsatz, ja, von dem jede Medientheorie ausgeht. Diese Schrift ist gewidmet der Feuerbach, der Philosophen Feuerbach. Und zwar offensichtlich in der Anlehnung an seine Kritik am Christentum als einem Ort, an dem einzelne menschliche Fähigkeiten sich separieren und hypostasieren lassen. Ja? Engel, Dämonen, Götter und so weiter sind für Feuerbach Zustände des menschlichen Daseins, zum Beispiel Zustände der Angst oder der Ekstase oder der Kreativität oder was auch immer, die sozusagen als autonome, von Menschen unabhängige und letztendlich Menschen dominierende gesetzt werden. Das heißt, eine radikale Kritik am Christentum bedeutet für Feuerbach die Zurückführung dieser Abstraktionen, die sozusagen ein vampirisches, unabhängiges, autonomes Leben bekommen haben und den Menschen quälen, als eine übermenschliche Instanz, die ihn dominiert, diese alle Kräfte zurückführen in den Menschen selbst, einen Ursprung dieser Kräfte im Menschen selbst erkennen, das ist die auch Voraussetzung für eine wahre Revolution. Das heißt, die Revolution als Abschaffung eines Jenseits, ja, eines Jenseits der Menschlichkeit. Eine radikale Rückkehr zum diesseitigen Modus der menschlichen Existenz. Es ist ganz klar, dass Wagner sieht jede Medientheorie als die Fortsetzung des Christentums mit modernen Mitteln. Ja. Also Medientheorie kann als eine christliche Veranstaltung in diesem Sinne gesehen werden. Wir können sagen, sozusagen, es gibt Malerei, ja, Medium Malerei, es gibt Medium, ich weiß nicht, Internet, es gibt Medium Film und so weiter und so fort. Und wenn wir das sagen, es ist genauso, als wir sagen, es gibt Gabriel und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt Wesen oder Wesenheiten, die unabhängig vom Menschen existieren. So etwas wie der Film oder die Malerei. Und sie haben ihre eigenen Gesetze, ihre eigenen Geschichten und so weiter und so fort. Erst wenn wir einsehen, dass es sich um Hirngespinsten und gefährliche Hirngespinste handelt, werden wir in die Lage versetzt, diese abzuschaffen und zurückzukehren zum Menschen als Ursprung, allerdings zurückzukehren, nicht zu dieser oder jener archaischen Kunstform. Ja, das lehnt Wagner radikal ab, sondern er sagt, jede eine solche Rückkehr wäre eine bewusste Archaisierung, letztendlich eine künstlerische Mode, letztendlich eine Stilisierung, letztendlich auch wiederum rein formale Entscheidung. Was man machen soll, ist ein Kunstwerk der Zukunft, eben etwas ganz Neues, eine ganz neue Kunst, aber eine Kunst, die das leistet, also diese Rückkehr zur Einheit, diesseitige Einheit der menschlichen Fähigkeit. Nachdem 80% dieser dieser Texte sozusagen, verschiedene Aspekte, der unterschiedlichen Gattungen und die Möglichkeit ihrer Rückbeziehung in die ursprüngliche Einheit skizzieren. Ich werde da nicht Einzelheiten vortragen. Kommt im letzten sozusagen Abschnitt Wagner auf die Beschreibung dessen, was ihm als ultimatives Kunstwerk der Zukunft, also eben dieses Gesamtkunstprojekt, vorschwebt. Und das ist nicht uninteressant. Das ist auch nicht uninteressant deswegen, weil die Leute das oft nicht gelesen haben. Ich habe bemerkt, dass relativ viele Anwesenden bei dieser Workshop, da waren auch Wagner-Spezialisten und so weiter, haben zum Beispiel das nicht gelesen. Ja. Haben sich mehr auf Oper konzentriert und so, aber nicht auf diese frühe Schriften, also wo das Programm eigentlich aufgestellt wurde. Interessanterweise sagt Wagner, dass dieses ultimative Kunstwerk ist Selbstmord. Das heißt, wir können den Menschen als abgeschlossenes Medium, als Urmedium nur dann in seiner Vollkommenheit denken, wenn dieses Medium als solches abgeschlossen ist. Ja? So, wir können doch nicht zum Beispiel ein Bild malen, das sozusagen unendlich ist. Wir müssen so etwas wie einen Rahmen haben. Wir müssen so etwas wie ein endliche Leinwand haben, um überhaupt etwas malen zu können. Der Roman muss auch irgendwann Ende haben. So weiter. Also damit Mensch als Kunstmedium, als Urmedium überhaupt funktionieren kann, muss er sozusagen eingerahmt werden. Und Einrahmung des Menschen ist der Tod. Und das muss folgendermaßen passieren, dass ein Darsteller, das ist auch ein interessanter Moment, ein Darsteller muss so einen Vorschlag machen, einen Helden zu spielen. Also es muss so etwas wie einen Helden entwerfen, mit seinen Idealen, Prinzipien, Hoffnungen und so weiter, wie die griechische Helden das waren. Ja. Und zwar so, dass alle diese Hoffnungen und so weiter notwendigerweise zum Tod dieses Helden führen. Also er darf nicht überleben. Weil wenn er überlebt mit diesen Hoffnungen und Wünschen und trotzdem irgendwann stirbt, dann ist dieser Tod dann sozusagen, gehört nicht zur Handlung. Das ist dann ein zufälliger Tod, der von außen kommt. Und so ein Tod zerstört sozusagen das Ganze. Ja, der Tod muss so etwas wie eine Schlussfolgerung oder eine Finale des ganzen Lebens und Erfüllung des ganzen Lebens sein. Das heißt, der Held muss sterben, indem er das alle diese Ideale, die er in sich trägt, bejaht. Dieser Darsteller, der so einen Helden entwerfen will, muss eine kommunistische Genossenschaft gründen. Interessanterweise, ab diesem Zeitpunkt spricht Wagner nur vom Kommunismus und der Künstler als Kommunisten. Wobei es eine Fußnote gibt, wo er sagt, unter Kommunisten verstehe ich Gegensatz vom Egoisten. Ja? Der Egoist ist derjenige, der seine Fertigkeiten praktiziert, zum Beispiel gut tanzt oder gut singt und so weiter. Das ist der Egoist. Ihm widerspricht aber Künstler als Kommunist. Der Künstler als Kommunist arbeitet in einem Genossenschaftsprojekt und er ist ein kommunistischer Kunstgenosse. Ja, das ist auch ein interessanter Begriff. Dieser kommunistische Kunstgenosse, seine Funktion ist Genosse des Darstellers, des Oberhelden zu sein. Und dieser Darsteller dieses Oberhelden, dieses Superhelden, muss eine absolute diktatorische Macht über diese Genossenschaft ausüben. Das heißt, es ist allen kommunistischen Kunstgenossen definitiv und radikal verboten, irgendwelche eigene Vorschläge zu machen, sondern sie müssen nur, insofern sie einzelne Künstler, einzelne Medien und einzelne Kunstgattungen gut beherrschen, die so benutzen, dass sie zur Darstellung und zum Tod des Helden beitragen. Es ist so eine, Monty Python, es ist eine fliegende Selbstmordkommando, so Hilfegruppe. Ja. Also sozusagen eine Hilfe, eine Sterbe- oder Selbstmordhilfeorganisation, die, wenn jemand sozusagen sich umbringen will, auf eine signifikante Art und Weise, alle optimale Bedingungen dafür schafft. Und diese optimale Bedingungen bestehen eben darin, dass dieser kommunistische Kunstgenossen jeder mit seinen eigenen Fertigkeiten zur Schaffung eines solchen Raums beitragen, in dem alles dargestellt ist, was es überhaupt gibt. Also das Volk im Ganzen, das Soziale im Ganzen, die Welt im Ganzen und so weiter. Und wo dann der Darsteller der Tod seines Helden inszenieren darf. Dabei interessanterweise versteht sich dieser Darsteller ebenfalls nach der Vollendung dieses Mysteriums als Tod. Es ist übrigens interessant, dass auch der erste Sänger von Wagner ist ja gestorben, als Folge seiner Siegfried-Partie. Es ist so, dass Wagner generell Musik schrieb, die in diesem Sinne ist er sozusagen verweist auf Artaud, Theater Croati, die gesundheitlich, die Sänger, vor allem die Männer, die Frauen nicht so richtig, aber die Männer gesundheitlich ruinierte, das ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass wenn man diese Bewegungen macht, Körperbewegungen und atmet, dann ist man nach einigen Vorstellungen ultimativ krank. Und einige sind ohne spezielle Training, nicht nur der, sondern andere waren ruiniert, er ist einfach gestorben. Und inzwischen versteht man auch warum. Dieser Darsteller sollte eigentlich nicht sozusagen physisch sterben, sondern künstlich sterben. Das heißt, ist dieses Mysterium einmal aufgeführt, darf dieser Darsteller nichts mehr darstellen. Das heißt, sozusagen, er war Diktator auf Zeit und muss abtreten. Ja, wie Wagner sagt, er muss abtreten, und zwar definitiv abtreten. Das heißt, der Tod des Helden ist identisch mit dem künstlerischen Tod des Darstellers. Dann muss, sagt er, allerdings ein anderer Darsteller auftreten, mit vielleicht anderem Projekt, anderen Idealen, anderen Vorschlägen, anderen Vorstellungen, und er muss als Diktator fungieren, und diese Selbstmordhilfetruppe gruppiert das um ihn herum. Ja. Das ist ein sehr interessantes Modell, eine Diktatur auf Zeit, die dazu eigentlich geschaffen ist, um sozusagen der Tod als diese Einrahmung der menschlichen Existenz zu zelebrieren und dadurch diese Existenz selbst als Kunstwerk, und zwar als ursprüngliches Kunstwerk, zu setzen. Die Frage ist, das ist unmittelbar die Frage, die ich mir gestellt habe, ob tatsächlich das Projekt eine radikale Zusammenführung aller Kräfte zum Menschen zurück, sozusagen eine radikale Diesseitigkeit, notwendigerweise zum Selbstmord führen soll. Ein interessanter Hinweis darauf wäre die Reaktion von Dostojewski nach der Lektüre von Feuerbach, wo er bekanntlich sagt und dann in einigen Romanen wiederholt, dass der einzige wirklich Beweis der diesseitigen Menschen ist Selbstmord. Und das wäre eigentlich der radikale und der einzig interessante Folge der Feuerbachsche Theorie. Und um das zu klären, möchte ich einen Sprung machen, den ich auch bei Vortrag gemacht habe. Und dieser Sprung führt uns sozusagen in die Gegenwart hinein. Nämlich die Medientheorie von Wagner mit der Medientheorie von McLuhan vergleichen. Und zwar die Medientheorie von McLuhan, wie sie von McLuhan in Understanding Media dargestellt worden war. Wenn wir dieses Werk Understanding Media 1964 mit der Schrift 1849 von Wagner vergleichen, müssen wir feststellen, dass die Medientheorie, die da präsentiert werden, praktisch identisch sind. Nämlich McLuhan sagt, dass alle Medien, die wir kennen, sind Extensions, Erweiterungen der menschlichen Sinne und Fähigkeiten. Urmedium ist der Urmensch, verstanden als Volk. Das alles kann man finden. Sozusagen Adam Kadmon der gnostischen Tradition. Und jedes Medium, sei es Film, sei es Malerei, sei es Schrift, ist Erweiterung einer bestimmten Fähigkeit des Menschen. Diese Erweiterung passiert in zwei Schritten. Ein Schritt ist Absonderung, Autonomisierung und Separierung. Das ist der Zustand des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist der Zustand, der von Wagner beschrieben wird. Ja? Und der auch für McLuhan insofern wichtig ist, dass er sozusagen nach der Avantgarde schreibt. Das war auch der Zustand des Avantgarde-Denkens. Ja? Ich war, Avantgarde hat radikal bestanden auf die Autonomisierung und Reinigung der Einzelmedien. Also Musik musste gereinigt werden von der Literatur, Malerei auch von der Literatur, dafür auch Literatur von jeder Bildhaftigkeit und so weiter und so fort. Also das heißt, die Forderung der Avantgarde war die Forderung von radikaler Separierung und Reinigung aller Medien. Nun, dann sagt aber McLuhan, jetzt ist es aber anders geworden. Und zwar, wir leben in einem, sagen wir, Gesamtkunstwerk. Ja, wir leben in einem neuen elektrischen Zeitalter, Electric Age, in dem eine Rückkehr zum Menschen stattgefunden hat, durch die Elektrizität, Fernsehen und so weiter und so fort, sodass der ganze Menschheit in eine Dorfbevölkerung, ein Volk sich verwandelt hat, die auf einer sozusagen elektrischen oder virtuellen Piazza sich zusammenfindet. Und die berühmte Formulierung, der heutige Mensch trägt die ganze Menschheit auf seiner Haut, ist im Grunde nichts anderes als sozusagen Umformulierung der Idee des Gesamtkunstwerks, mit anderen Worten. Dieser Electric Age bedeutet also so etwas wie Gesamtkunstwerk widerwillen oder Gesamtkunstwerk, das sozusagen geschaffen worden ist, nicht durch den Willen des einzelnen Künstlers, nicht durch sozusagen den Versuch, durch ein Werk oder ein Mysterium dieses Gesamtkunstwerk zustande zu bringen, sondern durch eine notwendigerweise sich eingesetzte technische Entwicklung, die dazu geführt hat, dass durch die Schaffung der weltweiten Netze, der gegenwärtigen Kommunikation, die Separierung der Medien quasi innerhalb der dialektischen Entwicklung der Technik selbst aufgehoben worden war und die Medien sich selbst vereinigt haben, jenseits unserer bewussten Kontrolle, so dass wir de facto jetzt in einem Gesamtkunstwerk leben. Und dann verweist McLuhan nicht auf Wagner, aber auf Marx und Prerafaeliten und Morris und viele andere Theoretiker der gleichen Zeit in England und sagt, das ist dieser Zustand Wagner-Kamera, den sie erreichen wollten im 19. Jahrhundert. Das konnten sie damals nicht, weil die Technik war nicht danach. Aber jetzt haben wir diesen Zustand bekommen. Das heißt, er hat auf dieser Zusammenhang durchaus reflektiert in seinem Schiff. Vor allem aber sein Urbild des Mediums, das heißt Medium als Extension der einzelnen Aspekte des menschlichen Körpers und Entwicklung der Medien ist Rückkehr zu diesem Körper. Diese Grundfigur ist total wagnerianisch. Nachdem McLuhan das aber schreibt, fragt er sich, was das eigentlich bedeutet. Was bedeutet diese Rückkehr? Und er sagt interessanterweise, diese Rückkehr bedeutet den Selbstmord des Menschen als Menschheit. Und zwar durch eine folgende Überlegung. Er sagt, dass every extension is an amputation. Das heißt, wenn ich einem Sinn oder einer menschlichen Fähigkeit des menschlichen Körpers eine Erweiterung, mediale Erweiterung gebe, führt das dazu, dass diese Fähigkeit oder dieser Sinn unwiderruflich abgetötet wird. Das heißt, Rückkehr ist nicht möglich. Es ist zwar eine Erweiterung, aber Erweiterung ohne Rückkehr. Weil diese Sinne und Fähigkeiten verschwinden im Körper und im Menschen, in dem Moment, in dem diese Erweiterung bekommen haben. Was bedeutet also eine Erweiterung des Menschen insgesamt? Das bedeutet sein Tod insgesamt. Ja? Und er sagt sozusagen, indem die Netze von heute als mediale Netze das Nervensystem des Menschen duplizieren, lassen Sie einen Menschen existieren ohne Nervensystem. Und ein Mensch ohne Nervensystem, mit akkutiertem Nervensystem, ist nicht der Mensch im klassischen Sinne dieses Wortes. Und dann sagt er, Gesamtkunstwerk oder Electric Age sind in diesem Sinne ein narkotischer Zustand. Ein narkotischer Zustand, den man beschreiben kann, indem man unsere Vorstellung von Narzissus und narzissischen Mythos und Narzissmus überhaupt zurechtrückt. Nämlich man meint oft, dass ein narzisstischer Trieb darin besteht, in sich selbst zu verlieben. In dem Falle wäre es tatsächlich der vollendete Narzissmus wäre Rückkehr zu sich selbst. In einem absoluten Liebesverhältnis zu sich selbst. Man kann also Gesamtkunstwerk als eine radikal narzisstische Veranstaltung verstehen. Das heißt, eine Rückkehr des Menschen zu sich selbst in absolute Liebe. Allerdings, sagt McLuhan, es ist ein Fehler, zu denken, dass narzisstischer Mythos und narzisstischer Trieb darin besteht, sich selbst zu lieben. Narzisstischer Trieb besteht darin, nur das Bild von sich selbst zu lieben. Ja? Denn Narzisst hat sich nicht in sich selbst verliebt, sondern in sein Bild und dabei gestorben. Das heißt, indem ich so etwas wie ein Bild von mir selbst schaffe und mich in dieses Bild verliebe, bringe ich mich um. Das heißt, die Schaffung eines absoluten Gesamtkunstwerks im Sinne der absoluten Utopie bedeutet in diesem Sinne ein Selbstmord. Also es ist nicht uninteressant, das zu verfolgen, weil wir In der Tat, bei Wagner, eine Grundfigur dessen erkennen können, was wir als künstlerische Utopie bezeichnen können. Und de facto als künstlerische Utopie bezeichnen. Was ist die künstlerische Utopie? Was ist die Grundlage der künstlerischen Utopie? Die Grundlage der künstlerischen Utopie ist wie soll man sagen, Feststellung, Erkennung, Schaffung, ich weiß nicht was, ja, Voraussetzung eines natürlichen Ursprungs des Künstlichen. Das heißt, ich beginne die Kunst utopisch zu denken, wenn ich in der Kunst selbst Natur diagnostiziere. Und ich kann in der Kunst selbst nicht anders die Natur zu diagnostizieren, als indem ich Kunstwerk als Naturelement uminterpretiere. Das heißt, indem ich sage, dass das Kunstwerk als faktisch in der Natur existierender Gegenstand oder Kunstpraxis als faktisch in der Natur sich vollziehende Praxis, vollziehender Prozess, eine natürliche Seite haben muss, um überhaupt in der Natur stattfinden zu können. Ja? Wenn die Kunst absolut künstlich wäre, ja, absolut artifiziell, konnte sie gar nicht sein, weil sein bedeutet, in der Welt zu sein, bedeutet, in der Natur zu sein. Die Kunst muss also so etwas wie ein natürliches Substrat haben, eine eigene Natur. Und diese eigene Natur ist die Medialität. Ja, letztendlich. Medialität als das, was aus dem Kunstprojekt oder aus der Kunstintention und aus der Kunstpraxis etwas macht, was materiell da ist. Also die materielle oder naturhafte Seite der Kunst ist im Grunde ihre mediale Seite. Und dann diese Medialität wird verstanden entweder als in der Natur des Menschen verankerten, das heißt, die Medien sind Naturerweiterungen der menschlichen Natur, dann haben wir sofort ein Projekt der künstlerischen Utopie. Weil wir haben sofort ein Projekt in der Kunst, die naturhafte menschliche Dimension freizulegen und durch diese Freilegung die Künste so zu reformieren, dass sie selbst zur Natur werden. Ein Projekt, das wir auch anders vorführen können. Nicht nur so, wie Wagner es macht, sondern indem wir vertikale Avantgarde im Sinne von Malevich, die Kunst muss sozusagen die materiellen Bedingungen und naturhafte Dimension ihrer eigenen Existenz im Sinne eines unabhängigen Mediums freilegen und sich an diese Grundbedingungen anpassen. Ja? Dann schaffen sie das so etwas wie eine utopische Kunst, ja, wiederum, ja, in einem anderen Sinn. Aber wir werden darüber sprechen. Aber wie auch immer, ich die künstlerische Utopie denke, bis Adorno und darüber hinaus. Das ist leicht nachzuweisen. Ich kann die Natur, die Utopie in der Kunst nicht anders denken, als eine Beziehung der Kunst zur Natur. Und dann kommen wir praktisch zu der Formulierung, was später Adorno in seiner ästhetischen Theorie, dass die avancierte Kunst, also sich selbst medial reflektierende Kunst, die Kunst der Avantgarde, der einzige Ort ist, an dem die Natur sich manifestiert, in einer durch und durch technisierten, sozial organisierten, industrialisierten Gesellschaft. Wir haben also die künstlerische Utopie dort, wo die Kunst paradoxerweise als die einzige Möglichkeit gesehen wird, und es beginnt praktisch mit Wagner, durch eine Beziehung zu ihrer naturhaften medialen Seite plötzlich so etwas wie die Natur im Zentrum oder inmitten einer durch die Konventionen bestimmten artifiziellen Gesellschaft zum Vorschein zu bringen. Das heißt, die Utopie ist ein Versuch, Kunst radikal als Natur zu denken und alles andere als Kunst. Wir werden mit dieser Umkehrung des Kunstbegriffes sprechen. Diese Umkehrung liegt wirklich jedem künstlich-utopischen Projekt des 19. und 20. Jahrhunderts zugrunde. Zunächst einmal möchte ich aber beenden mit einem Verweis auf einen Text, den wir auch wiederum einbeziehen, irgendwann später. Und zwar ein Text um Jahrhundertwende geschrieben, genau, von Leo Tolstoi, unter dem Titel Was ist Kunst? Herzstück dieses Texts ist eine Beschreibung eines Besuchs von Tolstoi, eine Opernvorführung von Wagner in St. Petersburg. Und ich werde den Anfang einfach vorlesen, weil nachdem ich alles das ausgeführt habe, ist es, glaube ich, hilfreich. Es beginnt so. Ich hatte mich ein wenig verspätet. Er war doch ein Prinz, ja, er musste sich verspäten. Ich hatte mich ein wenig verspätet, aber man sagte mir, dass das kurze Vorspiel, mit dem die Handlung geöffnet wird, das war Siegfried, ja, habe ich gleich verstanden, das war Siegfried, wenig Bedeutung hat und dass diese Lücke nicht von Belang sei. Auf der Bühne, zwischen den Dekorationen, die eine Hölle in einem Felsen vorstellen sollen, saß von irgendeinem Gegenstand, der eine Schmiedeneinrichtung vorstellen soll, ein Schauspieler im Trikot und einem Mantel aus Fellen, mit einer Perücke und falschem Bart, mit weißen, schwachen Händen, nicht mit Arbeitshänden, an den ungezwungenen Bewegungen, hauptsächlich aber in dem Bauch und in dem Mangel an Muskeln, erkannte man einen Schauspieler. Übrigens, ein Verweis, der mich erinnert, ich habe einen Zusammenhang, glaube ich, schon zitiert, eine berühmte Reaktion von Niels Bohr, ja, der niemals sozusagen im Kino war und dann seine Schüler haben ihn geschleppt in ein Kino, einen Film, und er wurde gefragt, wie es ihm gefallen hat, und er hat gesagt, das hat mir ihm gar nicht gefallen, weil alles schien ihm sehr unplausibel zu sein. Und das war ein Film mit Douglas Fairbanks und Mary Pickford, und man hat ihn gefragt, was ihm unplausibel zu sein schien, und er hat gesagt, dass der Mary Pickford sich von Indianern rettet, indem sie unter von einem Rock springt, das ist ja auf einem Felsen springt, das ist ja okay. Dass der Fairbanks sitzt ja auf einem Pferd und sie auffängt, kann auch passieren. Ja. Und so, das alles findet er im Grunde plausibel. Das Einzige, was er nicht plausibel findet, ist, dass da dabei Filmapparate das alles aufgenommen hat. Das ist genau der Punkt, ja, auf den praktisch noch Hinweis. Also Mangel als Muskel, das kannte man einen Schauspieler. Und er schlug mit einem Hammer, den es nie gegeben hat, auf ein Schwert, das es nie geben kann, und schlug so, wie man nie mit Hammer schlägt. Dabei öffnete er auf sonderbare Weise seinen Mund und sang irgendetwas, das man nicht verstehen konnte. Die von allerlei Instrumenten erzeugte Musik begleitete diese sonderbaren Töne, die er herausstieß. Aus dem Libretto konnte man erfahren, dass dieser Schauspieler den mächtigen Zwerg vorstellen soll, der in der Grotte lebt und für Siegfried, den er erzogen hat, das Schwert schmiedet. Dass dies ein Zwerg sei, konnte man daran erkennen, dass dieser Schauspieler während des Herumgehens die in der Trikot gekleideten Beine in den Knien bog. Dieser Schauspieler öffnete fortwährend sonderbar den Mund und schrie oder sang irgendetwas. Die Musik ließ dabei irgendetwas Sonderbares, allerlei Anfänge von irgendetwas, die nicht weitergeführt und mit nichts beendet wurden, erklingen. Die Beschreibung dauerte noch 10 Seiten. Ja? Und es ist wahrscheinlich eine der witzigsten Beschreibungen einer Oper, die man lesen kann in der Weltliteratur. Und am Ende sagt Tolstoi, er konnte das nicht bis Ende aushalten und musste fliehen aus dem Theater und hat sich dann hat darüber nachgedacht, ja, weil warum eigentlich er so ein Gefühl hatte, narkotisiert zu werden, eigentlich auf eine unangenehme Weise narkotisiert zu werden von diesem Schauspiel. Und warum in dieser Narkose so künstlich und natürlich vorkam und warum man sozusagen nicht nur einfach ablehnen, sondern fliehen musste. Und da sagt er, der Grund besteht wahrscheinlich darin, dass der Wagner hat versucht, verschiedene Medien zusammen zu binden in diesem Stück. Und das will man das nicht tun. Und das will man deswegen nicht tun, sagt er, weil die Medien alle grundsätzlich heterogen sind und zu keiner Einheit empfinden können. Denn was sind die einzelnen Medien Kunstgattungen? Die sind wie Mikroben oder Bazillen oder Viren, die im menschlichen Körper leben. Und die Wirkung der Kunst besteht darin, dass sie auf andere Körper übertragen werden. Und so war immer eine gute Kunst, zum Beispiel Buddha oder Christus oder viele andere gute Künstler, haben so gesprochen, dass sie große Teile der Bevölkerung infizieren können mit ihren sozusagen Bazillen. Ja. Andere aber nicht so. Und wenn man unterschiedlich sozusagen diese Elemente miteinander vermischt, man könnte sagen, das sagt ja Tolstoi nicht, wenn man zum Beispiel Cholera und Pest ja, miteinander kombiniert, dann ist es weder Cholera noch Pest. Ja. Und so findet eigentlich Infizierung gar nicht statt. In diesem Kommentar sehen wir Entwurf einer interessanten und heute auch durchaus präsenten viralen, sagen wir so, Theorie der Medien. Die Medien sind nicht etwas, was Extensions oder Erweiterung des menschlichen Körpers sind. Die Medien sind zwar materiell, aber sie sind grundsätzlich und ursprünglich etwas Fremdes und Hinzugefügtes im menschlichen Körper selbst. Das heißt, wenn ich etwas exteriorisiere, oder irgendetwas aus meinem Körper heraus projiziere, dann tue ich das nicht, weil ich etwas amputiert habe, sondern weil in mir von Anfang an irgendetwas gibt, was eigentlich nicht von mir ist und nicht Teil meines Körpers. Sie wissen zum Beispiel, dass wenn man genetische Code eines jeden Menschen analysiert, ich glaube 80-85% des genetischen Codes sind die Codes verschiedener Viren und Bakterien, von denen sowohl dieser Mensch wie auch seine Vorfahren infiziert worden waren. Und das alles trägt man mit sich. Ja. Man trägt also in seinem Körper sehr vieles, was einfach nicht dazu gehört. Und gerade das, was nicht dazu gehört, ist die Kunst. Die ist zwar ursprünglich, aber sie ist ursprünglich fremd. Die ist zwar materiell, aber sie ist materiell nicht in dem Sinne, dass sie die Einheit des menschlichen Körpers begründet, sondern gerade umgekehrt eine Heterogenität des Menschen in sich selbst und Heterogenität des menschlichen Körpers in sich selbst manifestiert. Wir wissen, dass jeder Mensch in der Tat in seinem Mund, glaube ich, 3500, ja, verschiedene Bakterien hat, von denen, glaube ich, 2500 unbekannt sind, ja, und 1000 sind davon. Das heißt, wir sind voll von Parasiten, ja, und gefährlichen Parasiten. Und in diesem Sinne, die Kunst ist sozusagen eben diese Wanderung von diesen gefährlichen Parasiten von einem Körper zu anderen. Die Einheit des menschlichen Geschlechts wird in dem Falle oder unter dieser Perspektive allein hergestellt durch eine Epidemie. Das heißt, die Menschen bilden kein Volk. Nur wenn sie alle von Pest infiziert werden und so, bilden sie so wie etwas wie eine Schicksalsgemeinschaft. Und das sagt das ziemlich explizit. Er sagt, wenn man nicht infiziert ist von irgendwelcher Kunst, oder Religion, oder Glauben, oder Theologie, da gibt es ja zwischen ihm und anderen Menschen gar keine Einheit. Und andere Menschen sind völlig egal. Die Einheit ist eine externe, die von außen kommt, durch die Beteiligung oder Infiziertheit durch die gleiche Epidemie. Wir haben also gleichzeitig, oder fast gleichzeitig, mit der Entwicklung oder Entstehung einer radikalen Avantgarde am Ende des 20. Jahrhunderts, eine Rückkehr zu Autonomisierung, zur Reinheit des Mediums, gleichzeitig allerdings so etwas wie wiederum eine Absage an Spezialistentum. In einer seiner Amtsreisen Schriften, additives Element in der Malerei, schreibt Malevich unter einer impliziten, zum Teil auch expliziten Berufung auf Tolstoi, dass sogar die einzelnen Kunstrichtungen sind nichts anderes als Effekte bestimmter Infektionen des menschlichen Körpers durch Kunstbakterien. Er sagt, dass die Menschen sind durch ihre Umwelt infiziert von bestimmten Kunstbakterien. Und diese Kunstbakterien führen dazu, dass ihr Sehen modifiziert wird. Sie sehen zum Beispiel immer nur diese Form. Und dann ist es Kubismus. Oder sie sehen nur diese Form. Und dann ist es dann Suprematismus. Oder sie sehen es in anderer Form. Das ist Impressionismus und so weiter. Und er hat sogar so eine Tabelle der Kunstbakterien hergestellt mit der vergleichenden Analyse der einzelnen Bilder, die unter dem Einfluss dieser Kunstbakterien entstanden sind. Das sind eben diese additive Elemente im Körper oder additive Elemente im Sehen, die der Entstehung dieser Bilder bewirken. Wir haben also zwei Arten der Utopie in der Moderne, der Kunstutopie in der Moderne. Beide Formen der Utopie bedeuten eine Rückführung der Kunst auf ihren Naturursprung oder sagen wir Herstellung eines Naturursprungs, eine Naturalisierung der Künste. Aber wir haben zwei Modelle, zwei grundsätzliche und widersprüchliche Modelle für diese Art Naturalisierung. Eine Natur ist die menschliche Natur. Und da haben wir Wagner, da haben wir Stalinismus, Nationalsozialismus, alle Formen des Gesamtkunstwerks und vieles anderes mehr. Und wir haben auch die verschiedenen Theorien der Postmoderne im Sinne Hybridität. Ja? Nicht zufällig sagt McLuhan, gerade diese Rückführung der einzelnen Medien zurück zum menschlichen Körper öffnet die Möglichkeit einer postmodernen, sagt nicht postmoderne, aber postavantgarden Hybridität. Die kombinieren verschiedene Medien. Anderes Modell ist die Reinigung der Medien. Schwarz Quadrat, Ready-Made, Schönberg, Musik, frühere Adorno-Theorien und so weiter und so fort. Greenberg, Auffassung dessen, was die Kunst als Freilegung des Mediums und so weiter und so fort. Das heißt, eine Rückführung der Kunstkonvention an die natürliche, aber nicht menschliche, sondern außerhumanen, sozusagen, aber immer noch natürlichen Bedingungen dessen, dass ein Kunstwerk gleichzeitig als Naturding, als materieller Gegenstand, überhaupt existieren kann. Eine Figur, die man nicht sofort erkennt, auch bei Heidegger, Ursprung des Kunstwerks und vieles anderes. Wenn wir also über die Gesamtperspektive der Entwicklung des utopischen Denkens von Plato bis heute nachdenken, müssen wir auch diese ganz offensiv denken und systematisch denken. Das heißt, eine Strategie, die um Derridas Begriff zu benutzen, die Opposition zwischen Natur und Kunst dekonstruiert, gleichzeitig aber durch diese Dekonstruktion eine neue utopische Dimension öffnet. Ja, okay. Das wäre es. Und jetzt machen wir eine Pause.